Mythos Psyche ist ein Podcast über Psychologie und Gesellschaft, der ein Verständnis dafür schaffen möchte, wie gesellschaftliche und politische Zustände auf unsere Psyche einwirken. Die Podcast-Folge, die ihr gleich hören werdet, ist im Rahmen eines anderen Projekts entstanden, was ich hatte, und zwar der Podcast Storytime, gemeinsam mit meinem Podcast-Partner Fabian, der auch in der Folge zu hören sein wird. Wir hatten damals im März 22 Olivier zu uns in den Podcast eingeladen, weil gerade sein erstes Buch erschienen ist, das heißt Keine Aufstiegsgeschichte, warum Armut psychisch krank macht. Wir sprechen mit Olivier über das Buch, aber auch über den Einfluss von Armut auf die Psyche und andere Dinge und quasi als Kontext und kleine Vorgeschichte zu unserer aktuellen Mythos-Psyche-Folge dachte ich lade das nochmal hoch. Es ist ein bisschen gekürzt, die ursprüngliche Podcast-Folge war circa 2 Stunden lang. Das hier ist jetzt eine komprimierte Version. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Anhören.
Hallo zusammen, ich freue mich heute ganz besonders auf diese Folge. Wir haben nämlich einen Gast, und zwar Olivier David, freier Journalist, Buchautor, mit einem brandneuen Buch, Keine Aufstiegsgeschichte, warum Armut psychisch krank macht. Und wir haben das Buch gelesen und wir unterhalten uns heute ein bisschen über dieses Thema. Und wie gesagt, ich freue mich enorm.
Also erstmal würde ich sagen, ich freue mich auch richtig doll auf exakt dieses Gespräch. Ich führe gerade viele Gespräche, aber ich freue mich sehr, mit euch beiden zu sprechen, weil ihr auch irgendwie zu Psyche viel macht und Klasse und Psyche irgendwie. Das jetzt, es schien mir nicht so, als würde euch das erste Mal über den Weg laufen, und da freue ich mich sehr, dass wir uns irgendwie vernetzen und dass wir darüber sprechen und ist irgendwie offenbar ein Wissen da gibt bei manchen ganz nischigen Teilen der Gesellschaft. Dass irgendwie es dazu Zahlen gibt, dass Klasse und Psyche zusammengehören, dass aber irgendwie offensichtlich noch nie wirklich öffentlich darüber gesprochen wird. Und zwar irgendwie in einer Sprache, die anderen Menschen auch zugänglich ist und nicht nur irgendwelchen Menschen im wissenschaftlichen Kontext.
Ich finde auch wirklich gut, dass das eigentlich eine direkte Ansprache ist an Menschen, die in Armut leben, die psychisch krank sind. Also die Sachen haben große Schnittmengen, es betrifft sehr viele Menschen, aber dass es jetzt trotzdem, auch von Menschen gelesen werden kann und verstanden werden kann, die wirklich direkt davon betroffen sind. Und ich denke, das ist eine ganz große Stärke dieses Buches, dieser ganz biografische Ast, den du da hinabsteigst ja so ein bisschen. Du gehst ja ganz tief in deine Vergangenheit, und ich habe mich wirklich an sehr vielen Kleinigkeiten auch wiedergefunden, so wo ich dachte, dass ich damit aber nicht alleine bin, und deswegen also für mich wirklich eine fantastische Leserfahrung gewesen.
Ich glaube, das ist nämlich auch das, weswegen das irgendwie oft Biografien braucht, damit sich Leute darin wiederfinden. Und ich habe es nicht geschrieben, weil ich gedacht habe, wow, du hast so die ultra crazy Erfahrung gemacht, die so niemand hat. Deine Perspektive ist möglicherweise die spannendste in der ganzen Bundesrepublik. So, es gibt vielleicht niemanden, der so toll über seine Sachen schreibt. Nein, überhaupt nicht. So, ich kenne viele Geschichten von Leuten aus meinem Stadtteil oder von Leuten aus meiner Familie oder so. Und wenn man sich wirklich, wenn man sich die Mühe macht und wirklich fast irgendeinen Lebenslauf mal tief genug reinzoomt, dann finden sich da so spannende Brüche und so erzählenswerte Sachen. Und mir ging es gar nicht darum, dass ich dachte, oh, du musst unbedingt deine Geschichte erzählen, das geht jetzt, sondern ich dachte wirklich, benutze meinen Lebenslauf, um Leute mit diesem Thema in Verbindung zu bringen. Mhm. Und mir ist schon immer wieder aufgefallen in meinem Leben, was für Ähnlichkeiten mein Lebenslauf zu anderen Lebensläufen hat. Und das war nicht der Grund, warum ich das geschrieben habe, aber das beim Schreiben bin ich dann schon irgendwann drauf gekommen, dass das, ja klar, irgendwie meine individuelle Erfahrung irgendwie ist, aber das müssen andere auch so erfahren haben, oder ähnliche Reflexe, ähnliche Mechanismen, an ähnlichen Punkten müssen andere Leute ähnlich gescheitert sein wie ich, mit einer ähnlichen Fragestellung, vielleicht nicht exakt derselben, aber irgendwie vergleichbar. Und da deswegen denke ich mir, eigentlich geht es gar nicht so sehr darum, auch wenn das natürlich, ich mich sehr eng an meinem Leben gehalten habe und das jetzt kein krass journalistisches Buch ist, in dem ich da nicht viele Studien zitiere oder nicht viel kontextualisiere, aber irgendwie bin ich beim Schreiben schon darauf gekommen, dass so diese Faktoren, die mich gestresst haben in meinem Leben, lassen sich in den Lebensläufen von vielen Menschen finden.
Ja. Mein erster Stichpunkt hier ist natürlich Einfluss von Klassismus bzw. allgemein Diskriminierung auf die mentale Gesundheit. Und was sind denn deine ganz allgemeinen Gedanken dazu oder Erkenntnisse
erste Ideen sozusagen für das Gespräch.
Ja, ich kann diesen Begriff Klassismus immer zwischendurch nicht so richtig gut greifen und für mich ist Klassismus immer eher so ein irgendwas Strukturelles, wo ich irgendwie dann weniger über Abwertungen rede, die ich irgendwie meine erfahren zu haben, sondern über Dinge, die so grundsätzlicherer Natur sind irgendwie. Jetzt müsste natürlich ein cooles Beispiel kommen. Hilfe. Also
vielleicht kann ich dir ja kurz helfen, wenn du willst. Ich habe nämlich tatsächlich ein Beispiel gerade ganz aktuell in einer Patientin in der Klinik, die in einer armen Familie aufgewachsen ist. Also die konnten sich nicht leisten, dass sie mit auf Klassenfahrt fährt und solche Dinge. Die ist Mitte 30 und die sitzt jetzt vor mir mit einem krassen Arbeitsethos. Also so richtig dieses diese Angst, als faul zu gelten und auch so diese Angst, was denken andere über mich, wenn ich was Dummes sage? Und dann sind wir so ein bisschen eingestiegen. Und dann hat sie erzählt, dass sie quasi in der Schule Mobbing-Erfahrung gemacht hat aufgrund der Klamotten, die sie getragen hat, weil sie eben keine Markenklamotten getragen hat. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Also zum einen, wie dieses Ausgrenzen aufgrund von irgendwelchen, in Anführungsstrichen, Symbolen, Statussymbolen. Und andererseits eben die Auswirkung von diesem, du musst arbeiten, damit du das zu was bringst. Du musst aber auch arbeiten, einfach um halt krass um deinen Lebensunterhalt zu verdienen, tatsächlich dein Überleben zu sichern. Und was dann halt daraus sozusagen für einen Leistungs- und Arbeitsethos entsteht, der ja im Neoliberalismus auch so gefördert wird. Und dann sitzt sie halt bei mir und hat einen Burnout, ne?
Ja, voll. Ich weiß gar nicht so genau, also natürlich kenne ich das aus der Schule irgendwie, mich jetzt, wenn so, das waren eher dann so Kommentare oder es wurde mal über irgendwas gelacht oder so. Ich glaube mehr, mein Verhalten wurde skandalisiert und hat mich so als Außenstehenden gebrandet irgendwie. Und mir fällt es jetzt im Gespräch auch noch schwer, mir daran nicht selber die Schuld zu geben, weil wenn man sich Zahlen anguckt, 9,2%, glaube ich, von der Jungen, die in Armut leben, leiden unter ADHS oder haben eine ADHS-Diagnose. Und 4,6, glaube ich, Prozent der Jungen höherer sozialen Statusgruppen haben ADHS. Das heißt, man kann sagen, fast doppelt so viele Jungen, die in Armut leben, haben eine ADHS-Diagnose im Gegensatz zu Jungs in der normalen Bevölkerung. Ich habe es jetzt ein bisschen kompliziert ausgedrückt. Insofern kann man schon sagen, natürlich irgendwie mein ADHS, was damals nicht erkannt wurde oder so, hat mich zu einem Außenseiter gemacht. Und natürlich ist es nicht unwahrscheinlich, dass mein ADHS aus meiner Familienhistorie und aus meiner Sozialisation entstanden ist. Und natürlich waren das Verhaltensweisen, die ich aber an den Tag gelegt habe, die mich dann sozusagen als Außen markiert haben. Mhm. Und natürlich wurde ich dann von MitschülerInnen nicht als einer der ihren erkannt. Allerdings war ich auch kein leiser Außenseiter, der das dann hingenommen hat, sondern ich habe mir meinen Platz immer erkämpft und habe dann halt irgendwen geboxt oder so. Also ich wurde irgendwann so respektiert, aber nicht, weil ich irgendwie der Witzigste, ich war schon als einer der Witzigen, aber nicht, weil ich der Coolste oder der Hellste in der Schule war, sondern weil ich einfach so laut war, dass es dann auch anstrengend war, irgendwie mich da so auszuschließen. Das hätte irgendwie zu viel Arbeit bedeutet irgendwie. Und ich habe sozusagen so eine offensive Außenseiterposition irgendwie für mich, zumindest ist das mein Erleben, ne? Gewählt. Und auch jetzt im Gespräch fällt es mir schwer, das nicht als das zu verstehen, also den sozialen Kontext davon zu erstehen und es nicht sozusagen nur auf individuelles Verhalten von mir zu münzen, weil das hat ja auch irgendwie einen sozialen Ursprung. Auch wenn wahrscheinlich das Wording oder so stimmt, Klassismus, kriege ich das auch jetzt gar nicht so gut zusammen. Man muss sich auch fragen, Kinder, die können das ja selber gar nicht reflektieren. Also meine Klassenkameradinnen konnten ja selber gar nicht reflektieren, aus welchen Gründen sie sich anderen Kindern näher fühlen als andere. Natürlich ist es Kleidung, natürlich sind es gemeinsame Hobbys, natürlich ist es cooler, wenn du irgendwie dieselben Spiele gezockt hast oder überhaupt irgendwas gezockt hast. Ich habe nichts gezockt, es gab nicht die Möglichkeit, ich hatte auch keinen Fernseher. Natürlich versteht man sich über solche Codes und über solche Sachen und über dieselbe Sprache und dieselbe Erlebnisse, dieselbe Lebensrealität. Ah, witzig, ihr fahrt auch im Urlaub nach Mallorca. Ah ja, lustig, wir auch, wo seid ihr denn? Ah ja, cool, es matcht sofort. Natürlich matcht es dann bei mir nicht, weil Mallorca n'importe quoi. Also das ist halt, da ist man natürlich nicht hingeflogen als armer Mensch. Aber Natürlich gibt es auch klassistische Abwertung, die nicht intendiert ist, aber mir fällt es schwer, irgendwie den Kindern, zumindest in jüngeren Schulklassen, fällt es mir schwer, den Kindern aus meiner Klasse irgendwie Schuld für irgendwas zu geben.
Ich glaube tatsächlich, dass das, also das vielleicht auch noch Teil dieses, oh, ich habe so viele Gedanken, warte, als erstes, Klassismus ist ja alles was Strukturelles, genauso wie Rassismus und Sexismus, glaube ich, nicht immer etwas, was wir auch explizit benennen können als Verhalten, ne? Also selbst auch, wenn ich mich jetzt zum Beispiel rassistisch verhalte oder was Rassistisches denke oder so, dann kann ich ja auch nicht immer den Finger da drauf legen, oh, das war ja jetzt gerade rassistisch, beziehungsweise das bedarf ja einer krassen Selbstreflexionsfähigkeit und einer gewissen Education letztendlich. Und ich glaube halt, also na klar sind die Kinder nicht schuld daran, die sind ja auch Kinder, die machen ja letztendlich auch nur das, wie sie sozialisiert werden. Ne? Also wenn Kinder sagen, er ist Junge, spielt man nicht mit Puppen, dann sagen die das nicht, weil die sich ausgedacht haben, sondern weil die das gelernt haben. Und ich glaube auch so zum Beispiel dieses Ausgrenzen oder halt, naja, da geht man halt lieber zu den Kindern, deren Eltern ein riesiges Haus mit viel Spielzeug haben. Das ist ja trotzdem, das zeigt ja, glaube ich, diese Struktur. Und deswegen verstehe ich, glaube ich, Klassismus gar nicht als etwas, eine aktive Diskriminierung oder Mobbingform sozusagen, sondern eben eher das Strukturelle, was zu etwas führt. Und der zweite Punkt, den fand ich mega spannend, was du gesagt hast. Und das habe ich mir tatsächlich auch so aufgeschrieben, dass diese mentale Gesundheit oder sozusagen psychische Probleme immer als ein Scheitern des Individuums oder die Krankheit des Individuums gewertet werden. Und dass letztendlich die Zahlen, die du aufgezeigt hast, dass doppelt so viele kleine Jungs, die arm sind, mit einer ADHS-Diagnose sozusagen, oder halt nicht die Diagnose, aber die haben halt ADHS, im Vergleich zu Jungs, die halt in besseren Verhältnissen aufwachsen oder mit Geld, das zeigt es ja, dass es halt was Strukturelles ist. In unserer Gesellschaft, generell in kapitalistischen Gesellschaften, wird ja Mental Health und auch alles andere als nur aufs Individuum bezogen betrachtet. Ja, und genauso ja auch mit, also ich habe mir darüber so ein bisschen Gedanken gemacht, okay, wir haben bestimmte psychische Erkrankungen, da gibt es neurochemische Veränderungen im Gehirn. Klar, bei ADHS zum Beispiel ist das ja ganz, ganz eindeutig. Jetzt ist aber für mich die Frage, was ist die Henne und was ist das Ei? Also ist zuerst, kommst du auf die Welt mit einer neurochemischen Veränderung im Gehirn oder entsteht die aufgrund von bestimmten Belastungen? Ne? Also es gibt zum Beispiel Studien, die zeigen, dass nach einer Traumatisierung tatsächlich sich das verändert. Ne, im Gehirn und auch generell andere, also so hormonelle Reaktionen. Und wenn du jetzt eine Armut oder eine Klassismuserfahrung oder irgendwelche anderen Diskriminierungserfahrungen als eine konstante Diskriminierung und konstanten Stress siehst, ist das ja auch eine konstante Traumatisierung.
Ja.
Und das, und da ist man ja bei dem Punkt von, das ist ja nicht, also natürlich überhaupt nicht die Schuld des Individuums, aber dass das sozusagen auch als Schwäche angesehen wird und etwas, was im Individuum sozusagen kaputt ist, im Gegensatz zu, was ist denn das Problem eigentlich in der Gesellschaft?
Ja.
Weil ich glaube zum Beispiel, ich habe neulich so einen Podcast gehört, It's Not Just In Your Head heißt der, der verbindet sozusagen Kapitalismus und mentale Gesundheit. Und da ist die Kristen Godsey zu Gast, ist so eine amerikanische Soziologin, glaube ich, weiß nicht. Die hat auf jeden Fall ganz viel über so sozialistische Gesellschaften geforscht. Und die hat da auch erzählt, dass es in sozialistischen Gesellschaften so war, dass wenn Menschen psychische Erkrankungen hatten oder andere Probleme, dass immer geguckt wurde, was ist das Problem in der Gesellschaft und nicht, was ist das Problem, was diese Person hier jetzt hat, was ist falsch mit der sozusagen.
Oh, du hast jetzt so viel auch wieder Gedanken bei mir angestoßen. Ich komm hinterher. Also einmal, dass man, glaube ich, dass ein großes Missverständnis bei diesem Thema ist, dass man schwer nachvollziehen kann, wie viele Momente es auch besonders für Kinder und Jugendliche gibt, in der sie mit ihrer Armut konfrontiert sind. Mhm. Ja. So, und das zeigt dein Buch ja auch ganz wunderbar. So, das kann sein, wenn man vorne mit diesem Zettel, wo man für die Klassenfahrt diese Förderung beantragt, nach vorne gehen muss. Das kann sein, wenn man im Süßigkeitenladen ist. Wir sind ständig in unserer kapitalistischen Welt vom Überfluss umgeben und haben keinen Zugriff darauf und wir verstehen als Kind nicht, warum das so ist. Das ist uns ja quasi angeboren. Das ist ja etwas Soziales. Und ich glaube, es ist wirklich so, man muss unbedingt begreifbar machen, so an wie vielen Punkten das aneckt und dass, wenn man zum Beispiel solche Dinge wie ADHS hat, dass man an viel mehr Stellen kommt, wo man mit Wut konfrontiert ist, mit Unwohlsein, mit ausgeschlossen fühlen und dass das natürlich dann die Symptome verstärkt irgendwo, ne? Und auch das verheimlichen zu wollen, also sich eine andere Identität quasi ein bisschen aufbauen.
Das wird gefragt, das muss ich bedienen, genau. Um eben Chancen zu haben, ne? Ja.
Genau. Und dazu noch mit diesem Druck, also vielleicht einen Aufstieg zu schaffen irgendwo.
Ja.
Ne? Und da verliert man sich ganz, verlieren sich, glaube ich, viele Menschen ganz stark und entwickeln halt Stresssymptome und andere psychische Erkrankungen.
Und das ist auch voll interessant, wie so ein, also ich habe mich immer so alle gefühlt, schon als Jugendlicher, und ich habe nie irgendwie gedacht, das ist die beste Zeit in meinem Leben als junger Erwachsener, sondern ich habe immer gedacht, warum fällt mir alles so schwer? Das muss doch an mir liegen, ich bin wahrscheinlich zu doof, ich bin begriffsstutzig, ich kann mich nicht konzentrieren. Das ist natürlich diese Erzählung von mit Anfang 20 fängt das Leben an, aber es fühlt sich für mich nicht so an. Das ist ja auch eine populäre Erzählung, die jetzt nicht nur mit Klasse zu tun hat, sondern auch mit so einem Oh Boy-mäßigen, das Leben ist so sentimental und ich fühle einfach so und so. Aber jetzt im Hinblick auf Klasse ist es schon so, dass ich das immer, genau das, auf was du gesagt hast, Paula, dass ich das immer so auf mich bezogen habe. Ich habe immer alles, also wurde dafür verantwortlich gemacht, dafür, dass ich so bin, wie ich bin, und habe mich infolgedessen natürlich selber dafür verantwortlich gemacht. Und sich dieses, ich hatte das zum Beispiel nicht so, dass meine Familie so krass erwartet, also oder dass so Erwartungen, irgendwie einen Aufstieg zu schaffen, an mir waren, aber natürlich hat meine Mutter das Gefühl gehabt, ich scheitere die ganze Zeit. Mhm. Im Nachhinein muss ich sagen, eigentlich bin ich gar nicht gescheitert, sondern eigentlich habe ich nur sozusagen dem sozialen Milieu entsprochen. Also eigentlich habe ich nur dem Lebenslauf entsprochen, den die Gesellschaft von mir erwartet hat. Dadurch, dass ich aber immer in Kontakt war mit bildungsbürgerlichen Schichten in meiner Schule, dadurch hat sich im Kontext zu den Lebensläufen, die meine MitschülerInnen gemacht haben, hat sich natürlich alles wie ein Scheitern angefühlt. Natürlich, wenn du dein Fachabi verkackst, bist du gescheitert. Natürlich bist du gescheitert, wenn du keinen coolen Zivildienstplatz im Ausland hast, in Südafrika, sondern in einen Hochhausblock gehst und da in einer Kita Zivildienst machst und da lernst irgendwie, wie das ist, wenn morgens Blut vor der Kita liegt, weil da irgendjemand angestochen wurde oder so, ne? Mhm. Und natürlich fühlt es sich an wie ein Scheitern, wenn du danach, während die anderen Leute aus deiner Klasse irgendwie ihren Auslandsjahr machen oder im Ausland studieren, wenn du dann in den Supermarkt gehst. Aber eigentlich habe ich nur dem entsprochen, was von mir gesellschaftlich erwartet wurde, ne? So, und ja. Das finde ich super interessant. Und ich habe immer das Gefühl, ich habe so einen tragenden, krassen Rucksack mit so Steinen mit mir mit, dachte aber immer, das liegt an mir, so. Mhm. Und das super interessant, weil die Gesellschaft und meine Familie, meine Mutter und alle melden natürlich zurück, ey, das ist schon dein Problem, so, ne? Das ist das, was du hast. Und ich habe nie, das ist, bis ich irgendwie 30 wurde, habe ich das nie kontextualisiert, nie in Zweifel gezogen und habe immer gedacht, ja, Junge, irgendwo werden die schon alle recht haben, natürlich, ne? Und was das mit dem Selbstbild macht, ist auch sehr, sehr interessant irgendwie. Ja. Also wir haben nicht alle den gleichen Start und so zu tun, als wäre das so, das zahlt halt in Narrative ein, die uns als arme Menschen oder die uns als prekär lebende Menschen schaden. So, weil das bedeutet, wenn ich dieses Narrativ abkaufe, dann bedeutet es, ich muss mich einfach dann zahle ich genau in den Topf ein von, wenn du es nicht schaffst, dann hast du nicht hart genug gekämpft. Wenn du es nicht schaffst, dann bist du einfach gescheit, dann bist du einfach nicht gut genug. So, ne? Und das, davor sollten wir uns richtig hüten, auf jeden Fall. So.
Ja.
Beziehungsweise das dekonstruieren, ne? Also einfach zu sagen, so, das ist völliger Bullshit, so, ich laufe 100 Meter drauf nicht von 100 Metern los, sondern von 160 Metern los, und wenn ich bei den 100 Metern angekommen bin, sind die ersten schon im Ziel oder kurz vor dem Ziel. Natürlich kann ich das selber erreichen wie andere, ne?
Ja, genau. Jetzt muss ich doch mal einen Satz von dir vorlesen. Du hast ja in deinem Buch geschrieben, im neoliberalen Diskurs hört man immer wieder die Erzählung vom Scheitern als Chance. Und das, finde ich, passt da ja auch total gut dazu. Also nicht nur dieses, wenn du scheiterst, bist du selber schuld, sondern auch, wenn du scheiterst und es nicht als Chance nutzt, dann ist es noch viel schlimmer.
Ja.
Und ich habe mir auch als Punkt aufgeschrieben zum Thema so dieses ganze Mental Health und Klassismus und so, dieser Selbstoptimierungszwang. Also so dieses, wir müssen immer höher, schneller, weiter. Und wenn man depressiv ist, dann muss man halt genug Self-Care machen. Und ich finde, das ist auch so ein privilegiertes und auch so ein bisschen so ein neoliberalistischer Ansatz.
Voll. Und es gibt trotzdem diese zwei Seiten von der Medaille, weil ich finde schon, dass man den Spruch grundsätzlich auf manche Punkte anwenden kann. Und da würde mich eure Meinung mal interessieren, du auch als Psychologin. Natürlich, also ich bin ja jetzt an der Schreibschule und natürlich, wenn ich einen Text schreibe, der völlig scheiße ist, habe ich die große Möglichkeit, aus dem viel mehr zu lernen, als aus einem Text, aus dem ich gelobt wurde. Weil wenn ich gelobt werde für einen Text, dann sage ich ja, ich mache es einfach genauso weiter. Und wenn Leute sagen so, Bruder, das, was du da fabriziert hast, why? So, natürlich gehe ich da mit Scham nach Hause. Natürlich denke ich mir, ich werde es euch allen zeigen. Und natürlich arbeite ich dann daran, dass ich es denen beweise. Das ist jetzt ein fiktives Beispiel, ne? Aber natürlich gibt es die Möglichkeit, natürlich ist der Spruch nicht komplett falsch, aber im Hinblick auf Klasse, auf soziale Unterschiede zu sagen, da greift es einfach nicht, das zählt einfach da nicht sozusagen. Und mich würde interessieren, wie du das als Psychologin siehst. Also natürlich kann man aus Dingen lernen und natürlich sind also diese ganzen Sinnsprüche von wegen Umwege sind auch Wege und was auch immer. Natürlich haben die ist ja so.
Ja,
natürlich haben die ihre Berechtigung. Nur wenn es um soziale Unterschiede geht oder so, glaube ich, ist es eine ganz andere Sportart und da kann man gar nicht mit diesen Bildern arbeiten, weil sie überhaupt ihre Funktion total verfehlen, weil es eben systematisch angelegt ist, dass ich scheitere und ich habe gar keine Kapazitäten, was daraus zu ziehen. Weil ich ja meinen Rucksack auf habe und versuchen muss, nicht zu doll abgehängt zu werden. Da habe ich gar keine Möglichkeit, mich umzugucken, zu gucken, so, willst du jetzt dich nochmal in einem anderen Supermarkt bewerben oder so, sondern nee, ich muss einfach weiterkämpfen. Ja. Und da hat dieses Bild überhaupt nichts zu suchen. In anderen Dingen für mich tatsächlich schon, aber.
Ja, also ich glaube auch, dass man das halt einfach sehr, sehr sensibel trennen muss, ne? Weil, also ich bin auch die ganze Zeit im Kopf so bei diesem Thema den Bildungsaufstieg schaffen und die Chancengleichheit im Bildungssystem und in der Schule und so. Und dass immer sozusagen die Bildung oder die Leistung, die du bringen kannst, in der Schule auf so das Individuum heruntergebrochen wird. So, wir gehen doch alle in die Schule, wir haben doch alle die gleichen Möglichkeiten und wenn du den Test nicht bestehst, bist du einfach zu dumm. Und dass aber diese strukturellen Unterschiede und Schwierigkeiten dabei total ignoriert werden, wenn jetzt zum Beispiel ein Kind nach Hause kommt, eine sechsköpfige Familie und kein eigenes Zimmer hat, wo es seine Hausaufgaben machen kann, wohingegen das Einzelkind in sein Zimmer geht und vielleicht noch mit dem Kindermädchen zusammen die Hausaufgaben machen kann. Ja, natürlich hat das Kind eine andere Chance, ne? Oder an der Uni, das fand ich war auch so ein mega gutes Beispiel, dass so dieses, okay, vielleicht können wir alle das Abitur bekommen, aber dann geht's weiter mit dem Studium. Präsenzpflicht in Universitäten, wo Studierende, die vielleicht darauf angewiesen sind, nebenbei zu arbeiten, weil sie es sonst nicht, sich nicht leisten können, die können halt nicht zur Präsenzveranstaltung manchmal gehen und dann fallen die halt raus aus dem System. Und das wird ja auch alles als Scheitern bewertet, wo aber es tatsächlich eigentlich halt was Strukturelles ist. Und dieses Scheitern, wie sollst du das als Chance nehmen, wenn das einfach nur, das ist ja nicht ein Scheitern im Sinne von, das liegt in dir, das Scheitern, sondern es ist ein Scheitern, das liegt im Außen. Und das ist, glaube ich, der Unterschied, weil das Beispiel, was du gebracht hast, ist ja eher ein, ich lerne das, was ich aus mir selbst produziere, so wie ich schreibe, das kann ich verbessern. Aber die Möglichkeiten, die ich von außen bekomme, die Hürden, die in meinem Weg stehen, die suchst du dir nicht aus und die kannst du nicht bearbeiten, weil es was Gesellschaftliches ist.
Ja, und ich denke, was ganz oft dann vergessen wird, ist, glaube ich, dass dieses Umwege sind auch ein Weg, sind für bestimmte Schichten, die bestimmte Supportsysteme haben, ist eine schöne Erzählung, aber es ist nichts Existenzielles. Mhm. Die entgehen Dinge. Du hast auch in deinem Buch beschrieben, es klingt so banal, aber so diese Markenklamotten nicht haben. Es wird ja ganz früh schon ein Code entwickelt von sozialem Kapital irgendwie. Und wer beliebter ist und wer cooler ist. Und wenn man da nicht Teil ist, dann fühlt man sich wirklich existenziell ausgeschlossen. Und dann sind diese Umwege so ein bisschen so, ich glaube, andere Leute hatten eher das Gefühl so, da ist so viel sicher, dass man diesen Weg mit umgehen gehen kann, aber es gibt so eine Vision irgendwie. So, du studierst, du machst Abitur, du hast es immer finanziell sicher, wir kümmern uns um alles, wir sind die Eltern arbeiten und sowas und das haben andere Leute nicht. Und dann fühlen sich diese Umwege wirklich sehr wie so mit Aquaplaning so ein bisschen. So, man verliert vollkommen, man hat eigentlich ein bisschen die Kontrolle verloren, weil man sieht, die anderen gehen den Weg weiter und kriegen den Support und schreiben gute Noten oder was es auch immer ist. Und ich habe die Kontrolle verloren und schlitter irgendwo ab.
Das ist ja auch also der Habitus von AufsteigerInnen sozusagen, dass sie halt denken, okay, alles klar, du gibst 90%, ich muss 110% geben, um dasselbe zu schaffen. Und das ist ja auch, also da sind wir auch direkt wieder in einem anderen Kontext bei Mental Health, ne? Also wie kann ich irgendwie schaffen, irgendwie meine Brötchen zu verdienen? Wie kann ich schaffen, dass ich für das respektiert werde, was ich mache, ohne mich komplett zu zerstören einfach dabei, ne? Also es gibt ja auch so einen ganz ungesunden Ethos, Arbeitsethos, den man sozial zu 100% verstehen kann. Natürlich haben es gerade migrantisch gelesene Menschen in allen Hinblicken in unserer Gesellschaft einfach schwerer, aufgrund von Namen, aufgrund von Aussehen, aufgrund von tausend Dingen einfach. Und natürlich, wenn sie daraus versuchen rauszukommen, geht es in den meisten Fällen auf individueller Ebene nur über einfach die Zähne zusammenbeißen und noch mehr geben, aber zu welchem Preis auch, ne? Und das ist dann auch nochmal ein ganz interessantes Gespräch. Mhm. Mir ist noch eine Sache eingefallen, an die ich gerade erinnert wurde, wo wir bei Markenklamotten sind. Also ich glaube, beim Deutschlandfunk, ich war da im Interview, wurde eine Kachel geteilt, also auf Instagram irgendwie so ein Satz irgendwie geteilt, wo es auch um irgendwie Markenklamotten ging aus meinem Buch. Und da gab es dann viele Kommentare darunter, ja, ich hatte auch keine Markenklamotten und ich habe es ja auch geschafft und so weiter. Mhm. Was die Leute, glaube ich, nicht verstehen, dass es nicht um die Markenklamotten an sich geht. Aber wenn du dir die Frage stellst, was braucht es, um in dieser kapitalistischen Gesellschaft ein erfolgreiches Leben zu führen, dann besteht das einfach nicht aus ein oder zwei Faktoren, sondern aus, sagen wir, 100 Faktoren. Ja. Und je mehr dieser Sprachen du sprichst, je mehr dieser Faktoren, die du bedienst, desto wahrscheinlicher ist es, dass du genügend Tools zur Verfügung hast, um diesen ganzen Werten und um zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, die richtigen Klamotten zu tragen, im richtigen Moment zu lachen, über dieselben Filme geguckt zu haben. Das sind 100.000 verschiedene Dinge und natürlich macht es keinen Unterschied, ob du Markenklamotten hast oder nicht, aber in der Summe der Sachen macht es eben dann doch den Unterschied. Und da geht es dann nicht, da sind Markenklamotten völlig austauschbar und völlig auswechselbar. Es kann auch das Essen sein, es kann die Musik sein. Das Ausschluss funktioniert ja nicht über eine Sache, sondern es gibt sozusagen, um den legitimen Geschmack zu treffen, musst du ja 100.000 Sachen bedienen und dann sitzt du im richtigen Vorstellungsgespräch, im richtigen Moment, mit dem richtigen Typen am Tisch und alles matcht. Aber das ist ja nicht, liegt ja nicht daran, dass ihr beide irgendwie auf einer spirituellen Ebene vibe, sondern das liegt daran, dass du so viel mit auf den Weg bekommen hast an Material, an Möglichkeiten und arme Menschen haben halt eben oft diese Möglichkeiten nicht und dieser Ausschluss, der dadurch produziert wird, ist ein unsichtbarer Ausschluss und wenn man versucht, dieser Ohnmacht, wie ich schreibend etwas entgegenzusetzen und das anhand von ein paar Beispielen benennt, Markenklamotten, kein Fernseher gehabt, keine Computerspiele gespielt. Natürlich macht man sich dann sofort angreifbar, weil dann andere Leute kommen und sagen, ich hatte auch keinen Fernseher, aber ich habe es auch geschafft. Mhm. Aber ich kann natürlich nicht in einem Buch 100 alle Faktoren aufzählen. Ich bin kein Soziologe auch, sondern habe einfach nur versucht, ein paar bildliche Beispiele zu schaffen. Aber ja, sehr interessant.
Ich finde es richtig gut, dass du das gerade halt tatsächlich auch nochmal genau so benannt hast, weil ich das so, also das ist ja auch wirklich wahnsinnig komplex und also wenn das für euch in Ordnung ist, ich bin ja keine Soziologin, ich habe aber tatsächlich mal versucht, mich mit dem Habitus-Strukturkonflikt von Bourdieu auseinanderzusetzen und das ist, glaube ich, genau das, was du gerade gesagt hast. Und wenn das für euch beide in Ordnung ist, würde ich versuchen, den mal zu erklären. Ich glaube, das Wichtigste bei Bourdieu ist erstmal, dass der davon ausgeht, dass wir alle, es gibt drei verschiedene Formen von Kapital. Das ist einmal ökonomisches Kapital, also so Geld, kulturelles Kapital, also zum Beispiel bin ich in einem Elternhaus groß geworden, was Zeitung liest, gehe ich ins Museum, gehe ich in die Oper. Und soziales Kapital, also habe ich Connections, haben meine Eltern Connections, habe ich ein soziales stützendes Umfeld, habe ich die Möglichkeit zum Therapeuten zu gehen, all so eine Sachen. Und wir leben ja in einem Sozialraum, in dem ungleiche Chancen- und Ressourcenverteilung herrscht. Das bedeutet, es gibt Menschen, die haben mehr von diesem ganzen Kapital und es gibt Menschen, die haben weniger. Und unser Raum ist hierarchisiert sozusagen nach verschiedenen Gruppenzugehörigkeiten. Es gibt quasi Männer, es gibt Frauen, es gibt weiße Personen, es gibt BIPOC, es gibt reiche Personen, es gibt arme Personen. Und diese Ungleichheiten, ich bin jetzt wieder im Bereich von Kapitalverteilungen, sind vermittelt durch bestimmte Symbole, wie zum Beispiel die Kleidung. Ne? Also reiche Leute haben bestimmte Formen von Kleidung an. Oder ganz allgemein gesagt Lebensstil. So, wenn du in die Schule kommst und erzählst, ich war am Wochenende mit meinen Eltern wieder in der Oper, dann ist das ein Symbol für das Kapital, was in deiner Familie vorhanden ist. Und theoretisch in Anführungsstrichen hat jeder die Chance, sich diese Symbole anzueignen. Das bedeutet, theoretisch könnte jetzt eine Person, die kein Geld hat, sparen, sich einen Anzug kaufen und damit symbolisieren, dass sie Geld hat. Also theoretisch hat jeder Mensch die Chance und theoretisch in Anführungsstrichen, sich diese Symbole anzueignen. Das geht aber nur oberflächlich, weil es immer noch abhängig ist von dem sogenannten, von Bourdieu, sogenannten Habitus. Der Habitus ist sozusagen, er umschreibt das als ein verinnerlichtes kulturelles Muster. Was also, ich versuche jetzt mal ein Beispiel zu geben, das könnte sein, ich kann zwar mir Geld sparen, in die Oper gehen, ich verstehe aber eine Oper nicht, weil ich nicht damit aufgewachsen bin. Ich komme sozusagen nicht in dieses Genusserlebnis. Also Bourdieu unterscheidet sozusagen die Gesellschaft in drei Klassen, die herrschende Klasse, das Kleinbürgertum und die beherrschte Klasse. Und er macht es deutlich am Beispiel von Geschmack. Also Geschmack im Sinne von ja, zum Beispiel, welche Statussymbole finde ich gut oder welche Kultur konsumiere ich und so, ne? Deswegen ist das immer so ein bisschen die kulturell verinnerlichten Muster, sozusagen der Habitus. Und aber eben auch abhängig von den Ressourcen, die ich habe, also von dem Kapital, was ich vorhin gesagt habe. So, und das Paradoxe ist, dass wir über diese Symbole die sozialen Ungleichheiten erkennen und anerkennen. Das bedeutet, du trägst keine Markenklamotten, du hast also kein Geld, du bist in einer sozial weniger gut gestellten Schicht, sozusagen in der beherrschten Klasse, wenn wir jetzt nach Bourdieu sprechen. Aber die dahinterstehenden Unterschiede oder die Ungleichheiten, die verkennen wir. Also, dass wir sozusagen nur die Symbole wahrnehmen und sagen, aha, es gibt Unterschiede in diesen Symboliken. Aber die tatsächlichen Unterschiede, für die diese Symbole stehen, die werden ignoriert, natürlich ganz gekonnt. Das bedeutet, die Machtverteilungen werden verschleiert, auch über diese Symbole. Und das ist, was Bourdieu als die symbolische Gewalt bezeichnet. Gegen diese Ungleichverteilung aber des ganzen Kapitals wird so selten aufbegehrt, beziehungsweise das wird nicht in Frage gestellt, sondern es wird diese symbolische Leiter versucht hochzuklettern. Also im Sinne von, wenn ich das teure Auto fahre, dann kann ich so tun, als wäre ich nicht Teil der beherrschten Klasse, sondern mindestens des Kleinbürgertums. Aber der tatsächliche Klassenkampf, sozusagen das Klassenbewusstsein, das wird dadurch vermieden, weil es ja theoretisch kann es ja jeder schaffen, den Aufstieg über diese Symbole, aber den tatsächlichen Aufstieg eben nicht. Und dann kommt es zu so individuellen Konkurrenzkämpfen, ne? Was finde ich zum Beispiel auch beobachtet werden kann, dieses Phänomen, dass ArbeiterInnen sagen, die Ausländer kommen und nehmen mir die Arbeitsplätze weg. Also da wird sozusagen eigentlich auf der gleichen Ebene gekämpft. Und diese individuellen Konkurrenzkämpfe und dieses, wir müssen symbolisch die Leiter nach oben klettern, wird vermittelt in medialen und politischen Diskursen im Sinne von jeder kann es schaffen. Also das, was du vorhin ja auch benannt hast, Olivier. Und dadurch wird dieser ganze Klassenkonflikt und dieser Konflikt von wir haben eine Ungleichverteilung des ganzen Kapitals zu einem subtilen und sehr individualistisch oder individualisiert ausgetragenen Konflikt. Und das führt dazu, dass alle Menschen, die es schaffen wollen, denen suggeriert wird, du musst die Leiter nach oben steigen, das bedeutet natürlich viel mehr Stress. Ne? Da kommt dieser neoliberale Arbeitsethos mit dazu. Man will nicht als faul gelten, wenn man sich das teure Auto leisten kann. Auch wenn das bedeutet, dass man einen Kredit aufnehmen muss, dann hat man es scheinbar geschafft. Aber eigentlich hat man es überhaupt nicht geschafft.
Und wenn ich kurz so nochmal einen kleinen Bogen zurückzumachen kann zu diesem vorhin so Klassismus-Ding, da weiß ich nicht, da, also ich habe auch Probleme damit so zu operieren, weil ich irgendwie denke, wenn wir in Klasse denken, dann habe ich vielleicht mit einem niedrigeren Einkommen und eine Person, die aber auch in einem Angestelltenverhältnis ist und ein viel höheres Einkommen haben, da ist ja Geld nicht das Unterscheidungsmerkmal. Und ich finde auch irgendwie dann, besser behandelt zu werden, weil ich irgendwie der vermeintlichen Arbeiterklasse irgendwie dann angehöre oder einer armen Arbeiterklasse angehöre, führt mich nicht dorthin, dass ich diese Verhältnisse, dass ich meine Arbeit gegen Lohn eintauschen muss, aber nicht an den Produktionsmitteln oder am Kapital beteiligt werde, dass ich daran irgendwie Anteil bekomme. Das ändert nichts, weil die Ideologie der Diskriminierung irgendwie wegfällt, habe ich ja trotzdem nicht diese Verhältnisse geändert. Und deswegen tue ich mich auch, also deswegen, das ist mir gerade eingefallen, tue ich mich mit diesem Begriff schwer, dass wir eigentlich einen Kampf brauchen für eine klassenlose Gesellschaft.
Da gab es so einen kurzen Beitrag bei Deutschlandfunk, wo es auch darum ging, dass jetzt der Klassismusbegriff so in der Identitätspolitik zwar irgendwie aufgenommen wird, aber das Problem wird eigentlich nicht behoben. Also es ist eigentlich letztendlich nur so ein Rumfrisieren. Und das ist vielleicht so ein bisschen, ich weiß jetzt, ich will euch natürlich nichts in den Mund legen, aber das ist vielleicht so ein bisschen auch die Schwierigkeit mit dem Begriff Klassismus, weil es geht halt nicht darum, wird man diskriminiert oder nicht, sondern es geht halt genau um das, was hat denn Armut eigentlich für einen Einfluss auf uns?
Ja.
Und darüber wird dann aber nicht gesprochen.
Voll. Du machst da einen richtig wichtigen Punkt auf, finde ich. Und darüber habe ich auch schon nachgedacht. Und mir ist noch ein weiterer Aspekt eingefallen, der mich sehr interessiert und an dem kaue ich noch gar nicht so lange rum. Ich habe mich mal gefragt, was ist mein Stress mit dem? Also wie gesagt, ich benutze das Wort Klassismus auch und ich glaube, der Begriff birgt trotzdem auch für linke Perspektiven, für klassenkämpferische Perspektiven eine Chance. Und ich glaube, man sollte als gesellschaftliche Linke nicht den irgendwie ausklammern und nicht darauf verzichten, weil das eine Chance ist. Die Frage ist nur, was für ein Framing benutzt man? Und mir ist aufgefallen, und da war ich gerade mal am Beginn zu erzählen, dass ich da so beginne zu verstehen, woher mein Unwohlsein kommt bei diesem Klassismusbegriff. Und da ist einer der Aspekte, den du gerade genannt hast, ist ein ganz, ganz relevanter. Und ein weiterer Aspekt, ist mir neu eingefallen, ist, dass sich ein Gespräch über Klassismus darin erschöpft, dass Leute adressiert werden, bitte ändert doch euer Verhalten. Und so kriegen wir aber, also historisch gesehen kriegen wir so keine Veränderung, indem Leute ihre Privilegien abgeben. Und ein Klassismusbegriff ist in Deutschland an Menschen gerichtet, die Ressourcen haben, sich neben anderen Ismen, Sexismus, Rassismus, auch noch mit einer weiteren Diskriminierungskategorie auseinanderzusetzen. Mhm. Und hey, woke people, ihr habt jetzt, wenn ihr genug Ressourcen habt, dann beschäftigt euch auch mit sozialer Herkunft. Und das wird, glaube ich, der Komplexität von Klasse nicht gerecht. Ich glaube, Klasse liegt erstens über allem. Ich glaube, wenn du das Problem von Klasse löst, dann löst du das Problem von Sexismus, von Rassismus. Ja. Und ich glaube, insofern ist die Frage beim Klassismusgespräch die Frage, an wen adressiere ich das eigentlich? Und ich glaube, das Klassismusgespräch adressiert sich aktuell häufig mit der richtigen Idee, dass man über Klasse sprechen muss, adressiert sich ein Klassismusdiskurs an einem akademischen Milieu.
Ja.
Und ich glaube, das ist mein Stress damit, dass es mir nicht darum geht, für mehr Verständnis in akademischen Milieus zu sorgen, sondern dass es mir darum geht, im besten Fall sozusagen will ich, obwohl ich kein Politiker bin und ich sehe mich auch nicht als Aktivist, sondern als Schreibenden, vielleicht bin ich ein schreibender Aktivist, das kann sein, aber richte ich mich sozusagen an Leute, die einen ähnlichen Hintergrund haben und versuche die eher zu agitieren und zu sagen so, hallo, es ist nicht der neue Leiharbeiter aus Syrien, der dein Problem ist. Es ist nicht die Frau, die einfordert, völlig zu Recht, dass man sie korrekt anspricht, sondern es ist der Chef und bei dem müssen wir am Büro klopfen.
Die 68er in Frankreich, die 68er ArbeiterInnenbewegungen, das Thema war nicht, ist der Typ da BIPOC und nimmt mir die Arbeit weg, sondern das war, die werden genauso ausgebeutet wie wir, also kämpfen wir zusammen. Und Rassismus zum Beispiel ist ja auch erst, also Menschen werden nicht ausgebeutet aufgrund von einer Idee von Race, sondern die Idee von Race wurde entwickelt, um die Ausbeutung zu legitimisieren.
Wie kann ich dem seine Ressourcen wegnehmen?
Ja.
Und stehe noch als der Gute da sozusagen. So, ey, du weißt gar nicht, wie man mit Rohöl umgeht. Für mich hat das einen Wert, für dich nicht. Also gib her, so ungefähr. Ne?
Genau.
Und trotzdem glaube ich, dass ein Klassismusdiskurs trotzdem die Chance birgt, was zu helfen, in einer sozialen Bewegung zu helfen. Weil ich glaube schon, dass auch wenn ich nicht glaube, dass Veränderung von oben kommen kann, ich glaube schon, dass es wichtig ist und ich glaube, da leisten auch Leute, die zu Klassismus arbeiten, schon wichtige Arbeit. Mhm. Es ist schon wichtig, dass man Allies hat, dass man Leute hat, die in Positionen sitzen, dass man Leute hat in Jobcentern, die gecoacht werden, weniger sich scheiße zu verhalten, mehr solidarisch sich zu verhalten. Es ist wichtig, dass mit denen gearbeitet wird und ich glaube schon, dass man dieses Akademisierungsproblem in dem Diskurs, was ich auch sehe, dass man das schon kritisieren kann, aber dass man das auch solidarisch kritisieren muss und schon sagen muss, ey, Freunde, am Ende des Tages, FreundInnen, arbeiten wir Seite an Seite und wir gucken uns vielleicht zwei Seiten einer Medaille an. Also ich versuche mehr eine Sprache zu finden, zumindest in dem Buch jetzt, die andere Menschen, die Menschen verstehen, die vielleicht in derselben Straße aufgewachsen sind wie ich und ihr guckt euch vielleicht eher an, wie die Leute weniger scheiße sein können zu so Leuten wie meiner Mutter, die im Jobcenter irgendwie hoffen musste, dass sie nicht weggekürzt wird. Aber am Ende sind es zwar zwei Seiten einer Medaille, aber es ist die fucking selbe Medaille. Also arbeiten schon Hand in Hand. So. Und ich glaube, dass das geht. Und auch wenn du jetzt sozusagen, wenn wir wieder zurückkommen auf dein Unwohlsein mit einer Entwicklung sozusagen, also wohin führt identitätspolitisches Denken? Und das habe ich auch. Und gleichzeitig ziehe ich denselben Schluss wie du, dass ich glaube, wenn du als Frau gelesen wirst, als Frau sozusagen abgewertet wirst, dir Gehalt vorenthalten wird, natürlich schließt du dich als Frau zusammen und sagst es mit uns nicht. Aber die Frage ist sozusagen, wie wir das auflösen können in größeren Kämpfen und über unsere Tellerränder schauen, um zu sehen, ah, okay, Frauen, was haben migrantisierte Menschen, was haben arme Menschen, was haben wir alle gemein und wie können wir das verzahnen? So, ja. Internationalität, hey.
Ja, voll. Und Fabian hatte jetzt schon gerade ein Buch gezückt und bevor du Fabian gleich hier vielleicht damit einleitest, Olivier, darüber wirst du dich vielleicht auch freuen, vielleicht noch ein ganz letzter kleiner Gedanke dazu, dass, glaube ich, einfach auch die Solidarität, das ist ja auch ein wichtiger Schutzraum. Ne? Ich glaube, dass dieses Gefühl von Empowerment und Sicherheit ja auch eine wichtige Kraftquelle ist. Und ich glaube, das ist was Identitätspolitik ja auf jeden Fall schafft. Und dass am Ende des Tages, wenn wir uns eine Solidarität wünschen, die dazu führt, dass wir eine große gesellschaftliche Veränderung schaffen, brauchen wir viele Menschen. Und ich glaube, das darf man einfach nicht vergessen, dass die Solidarität nicht endet in der eigenen zugeschriebenen Identität als Frau, als migrantisch markierte Person, als queere Person und so weiter.
Diese Räume müssen dringend geschaffen werden und da befinden wir uns gerade. Genau, wir haben hier schon, Paula und ich, die Bücher aufgeklappt. Didier Eribon, Rückkehr nach Reims. Und zwar schreibt er: Während ich mich anschickte, der erste soziale Aufsteiger meiner Familie zu werden, hatte ich für meine Eltern und ihr Leben kaum Interesse. Schon gar nicht wäre ich in der Lage gewesen, mir die Wahrheit ihrer Existenz auf politische Weise anzueignen. Marxist war ich wohl, aber der Marxismus meiner Studienjahre und mein gesamtes politisches Engagement liefen auf eine Idealisierung der Arbeiterklasse hinaus, auf ihre Verwandlung in eine mystische Entität, neben der sich das Leben meiner Eltern besonders erbärmlich ausnahm.
Eine voll gute Stelle.
Vielleicht nochmal so zurück so zum Konkreten. Ich meine, du bist ja auch erst über die Therapie so auf die Erkenntnis gekommen, dass Armut sehr viel mit so Problemen zusammenhängt, mit viel Wut hast du geschrieben, mit viel Aggression auch, Frust, aber was würdest du denn jetzt Leuten gerne irgendwie direkt mitgeben, die vielleicht noch nicht dein Buch gelesen haben?
Ich versuche mit dem Buch aufzuzeigen, was die Kosten von Armut sind und insofern habe ich diese Stelle, die du, Fabian, gerade vorgelesen hast, sehr gemocht, weil es mir im Endeffekt mehr darum geht, zu benennen, was die Probleme sind, um dann eine gemeinsame Ausgangsposition zu haben, um von da aus gemeinsam loszugehen und zu sagen, okay, dann ändern wir das, anstatt zu sagen, ich versuche das Problematische, also es ist doch absurd, auf das Leben von ArbeiterInnen zu gucken, zu sagen, Armut ist scheiße und dann nicht zu sagen, dass Armut nicht eine Ausstrahlung hat auf dem Verhalten. Es ist doch absurd zu sagen, zumindest in meinem Fall, dass ich nicht problematische Verhaltensweisen erlernt habe, die mich jetzt daran hindern, ein gutes Leben zu führen. Weil das würde verschleiern, was Armut mit Menschen macht. So, natürlich macht es nicht mit jedem Menschen dasselbe. Natürlich kannst du ein gesundes Leben haben. Natürlich kannst du solidarisch sein als armer Mensch. Natürlich kannst du deinen Kindern Bildung zukommen lassen und so weiter. Aber zu tun, als würde Armut keine Kosten erzeugen und als wären diese nicht brutal und zerstörerisch und lebensbeendend, einfach Menschen, die arm sind, bringen sich viel häufiger um. Menschen, die arm sind, sterben häufiger an Leberzirrhose, weil sie nicht mehr trinken als der Rest der Gesellschaft, aber ein problematischeres Trinkverhalten haben, also ein tödlicheres. Menschen, die arm sind, sterben viel häufiger an Kehlkopfkrebs und so. Und darüber nicht zu sprechen, klammert aus, was für eine Gewalt umverteilt wird nach unten. Wenn du einen Job hast, wenn du Straßenbauer bist und Vollzeit irgendwie Straßen aufbohrst, natürlich ist dieser Druck, den du auf deinen Körper lädst, ein gewaltiger Druck und natürlich macht das was mit dem, wie du zur Welt stehst und natürlich macht das was damit. Natürlich ist es einfacher, irgendwie dann diese Löcher zu stopfen, die man hat, indem man raucht, indem man sich betäubt, irgendwie, weil das eine Gewalt ist, die auf deinen Körper umverteilt wurde, weil wir es als Gesellschaft brauchen. Und wenn ich mit meinem Buch erreiche, dass Leute sich daran wiedererkennen, dass sie sagen, okay, natürlich habe ich auch manche Sachen selber verbockt, aber woher kommt denn, dass ich diese Art von Leben führe? Und wenn sie dann verstehen, dass sie vielleicht gar nicht die Chance hatten und es vielleicht gar nicht an ihnen selbst lag, sondern dass es soziale Kontexte sind, für die sie nichts können, die sie in die Lage gebracht haben, dann würde es mir sehr, sehr gut gehen, weil ich dann weiß, dass auch andere Leute sehen, okay, diese Welt, so wie wir sie jetzt haben, gibt es vielleicht erst seit ein paar hundert Jahren. Also das ist so, natürlich gab es schon lange Ungerechtigkeit, aber das ist nicht natürlich im Wesen des Menschen verankert. Also wir müssen nicht in einer Welt leben, in der es Armut geben muss. Wir können es uns leisten, und zwar wirklich monetär, im geldlichen Sinne, im finanziellen Sinne, wir können es uns leisten, darauf zu verzichten, lass es uns doch einfach tun. Weil das, und deswegen sozusagen habe ich ein Interesse daran, die Kosten von Armut zu zeigen, weil ich glaube, über diese Schiene am meisten den Leuten begreifen kann, was das für ein Quatsch ist, also dass man das einfach nicht braucht.
Ja. Für mich ist deswegen halt auch wirklich dein Buch so unglaublich wichtig, weil es halt, das finde ich, einfach sehr gut aufzeigt, ohne eben sozusagen so jetzt, ich kann ja auch als Psychologin sprechen, ohne das jetzt so rum zu akademisieren, so welchen Einfluss haben irgendwie Diskriminierungsformen auf die psychische oder mentale Gesundheit, sondern eben wirklich einfach halt das anhand von einem Beispiel ganz, ganz bildlich macht. Also ich musste jetzt halt auch daran denken, wie ich arbeite in einer Reha-Klinik. Das bedeutet, zu uns kommen Menschen, die beispielsweise schon sehr lange krankgeschrieben sind, wo die Krankenkasse nicht mehr bezahlen will. Die werden ausgesteuert, dann würden die ins Arbeitslosengeld rutschen und wir sollen die wieder arbeitsfähig machen, ganz grob gesagt. So, und mit meiner jetzigen Erfahrung, ich habe irgendwann, und das hat auch, glaube ich, diesen ganzen Denkprozess bei mir angestoßen, wenn ich in einer Gruppe sitze und sage, ja, wissen Sie, vielleicht müssen Sie manchmal auch einfach öfter Nein zu Ihrem Chef sagen, und dann sitzt da eine Fabrikarbeiterin im Drei-Schicht-System vor mir und sagt, wenn ich Nein zu meinem Chef sage, dann werde ich gekündigt und dann verliere ich meinen Lebensunterhalt. Und was das macht mit der Psyche, wenn du ständig irgendwie rechnen musst, wenn du ständig Angst haben musst, ob du genug Geld verdienst und nicht nur diesem Stress einerseits ausgesetzt bist, sondern andererseits halt auch immer diese Selbstwertthematik. So, du hast es nicht geschafft, du hast es zu nichts gebracht, du hast kein Geld, du kannst sozusagen dieses Prestige irgendwie nicht aufbauen. Das ist das, womit ich so oft struggle, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich mache auf einer individuellen Ebene eine Arbeit, die eigentlich ein strukturelles Problem ist. Und das würde jetzt daran liegen, dass die Menschen nicht Nein sagen können, was halt völliger Bullshit ist. Vielleicht kann man es mehr verstehen als ein, ich stelle mich solidarisch. Ich weiß, wir können die Gesellschaft nicht von heute auf morgen ändern und ich weiß, sie sind weiterhin in prekären Arbeitssituationen, aber wir gucken gemeinsam, was sie zumindest tun können, damit es ihnen besser geht und auch das zu verstehen und eben die Schuld nicht mehr bei sich selber zu suchen.
Und darum musst du ja auch erstmal wissen als Psychologe, ne, oder als Psychologe, und da frage ich mich so, ich weiß einfach schlicht viel zu wenig darüber, aber da frage ich mich, inwieweit kann eine Psychologie dabei helfen? Also ich zum Beispiel mache Verhaltenstherapie, auch jetzt gerade noch. Und wenn die Frage ist, jetzt nicht direkt in meinem Fall, aber wenn so generell die Frage ist, wie kann ich Stress aus meinem Leben nehmen und wie kann ich Verhaltensweisen lernen, um besser mit mir umzugehen, aber die Druckpunkte nicht aus meinem Leben verschwinden, weil ich in einer unprivilegierten Lage bin, irgendwie einen Brotjob zu haben und eine Chefin zu haben oder einen Chef zu haben, der mich knechtet, und in Verhältnissen zu arbeiten, die einfach schädlich sind für mich, da kommt man mit normaler Verhaltenstherapie an sich nicht weiter, weil die Verhältnisse ändern sich ja nicht. Und da frage ich mich, inwieweit gibt es da ein Bewusstsein, inwieweit gibt es da Ansätze? Und ich weiß, das ist erstmal wirklich nur eine Frage und ich weiß da ganz wenig drüber. Ich erlebe das jetzt und ich will gar nicht meine TherapeutInnen irgendwie diskreditieren oder so, aber ich sehe natürlich, dass die das im Studium lernen, dass irgendwie psychologische Krisen soziale Ursprünge haben können, aber ich habe noch nicht richtig verstanden, was in deren Arbeit daraus folgt, also was für Schlüsse sie ziehen, wie sie ihr Angebot umbauen. Und wenn wir, wie gesagt, ich mache diesen Vergleich nicht so gerne, weil ich das Gefühl habe, Klasse muss ich nicht hinten anstellen bei irgendwelchen Racism- und Sexism-Debatten, aber wenn wir uns jetzt angucken, dass es irgendwie migrationssensible PsychologInnen noch viel zu wenig gibt, aber es zumindest eine Idee davon gibt, dass es Menschen braucht mit verschiedenen Erfahrungen oder Leute, die extra lernen, was für Arten von Benachteiligung, von Stress, von psychischer Erkrankung man haben kann, wenn man als schwarzer Mensch in diesem Land ist, dann denke ich mir, gibt es da auch Ansätze, und das ist eine offene Frage an euch, gibt es da auch Ansätze in der kritischen Psychologie oder so, wie dazu gearbeitet wird, wie man mit Leuten umgehen kann? Ich weiß auch nicht, ob Verhaltenstherapie irgendwie bei euch so der Shit ist oder so, aber wie damit gearbeitet werden kann, dass Menschen Druckpunkte haben, an denen sie scheitern, die sie aber nicht ändern können, weil sie gar nicht in ihrer Hand liegen. Also arme Menschen sind ja oft sehr deprivilegiert. Also sie haben ja, können ja eben haben ein ganz kleines Wirkungsfeld, nur können auf ganz wenig andere Menschen, auf ganz wenig soziale Sachen Einfluss nehmen. Und wie kann man denen sozusagen, und da diesen Widerspruch hast du schön beschrieben, fand ich, weil ich mich darin irgendwie wiedergefunden habe, wie kann man auf persönlicher Ebene Sachen aufarbeiten, die strukturell verbockt sind? Und das ist eine Frage, über die bin ich noch nicht, ich habe diese Frage formuliert und ich habe die auch mal meiner Therapeutin, meiner jetzigen, gestellt und das war auch irgendwie für sie neu, aber wie kann man diese Frage beantworten und was gibt es da für Ansätze? Das finde ich ganz spannend.
Also erstmal glaube ich, dass die Wichtigkeit davon, dass eben, nennen wir es jetzt auch irgendwie Safer Spaces oder so, also ich hatte eine ganz furchtbare Therapieerfahrung, so eine mit mehreren so sehr, sehr rassistischen Vorfällen, so die wirklich das eigentlich, was ich versucht habe, dort aufzubauen, so wirklich in ihren Grundfesten wieder zerstört hat. Und wo ich dann ja auch sagen musste, so ja, ich weiß irgendwie, dass beispielsweise, dass mein Vater Syrer ist und meine Mutter Deutsch und da liegen sicher Dinge, aber ich spüre auch, dass es nicht nur, dass wir nicht irgendwie über bestimmte Klischees von arabischen Vätern oder so sprechen müssen, was da wohl so schief gelaufen ist, sondern dass ich gemerkt habe, dass dieses Problem natürlich irgendwo mit reinspielt, aber das ist nicht die Hauptursache für meine Probleme und für meine Verhaltensweise, aber ich werde nur darauf reduziert und ich konnte das auch nicht klar machen. So, es war für diese Person klar, es muss, alle meine Probleme hängen mit meiner Herkunft zusammen und das war so extrem verletzend. Aber ich weiß auch nicht, wie man es, kann vielleicht Paula mehr zu sagen, anders löst, als dass mehr Leute mit solchen Backgrounds halt die Chance bekommen, in diesen Bereichen zu wirken und wirksam zu sein.
Ja, also ich glaube, dass das, dass man da leider auch sehr abhängig ist von dem Bewusstsein der Person darüber. Also ich habe gerade zum Beispiel gedacht an einen Arzt, der, wenn du als dicke Person zu einem Arzt gehst und der alle deine gesundheitlichen Probleme auf dein Gewicht reduziert, was halt Quatsch ist, ne? So, wohingegen, wenn der Arzt vielleicht ein Bewusstsein oder die Ärztin ein Bewusstsein dafür hat und genauso, ja, also ich bin selber tiefenpsychologische Therapeutin und ich habe zum Beispiel in der Schule, wollte ich schon gerade sagen, in der Uni überhaupt nichts darüber gelernt. Stress, der Einfluss von Stress teilweise, aber da ging es auch eher um so dieser neoliberale Leistungsstress sozusagen. Und wenn wir aber nicht ein Bewusstsein dafür entwickeln, was das strukturell sozusagen, was da die Ursache ist, ja, wie sollen wir da rankommen? Na, und wie gesagt, also den Einfluss von Stress, den habe ich in der Uni gelernt, von Stress auf die Psyche, aber nicht, dass Diskriminierungserfahrung einer der größten Stressfaktoren überhaupt ist. Und das, finde ich, ist so ein bisschen das Problem und auch wie blind, glaube ich, viele Psychologinnen, Psychotherapeuten und auch Ärzte und Ärztinnen sind. Aber ich meine, die sind ja selber auch Teil des Systems. Ne? Also wenn ich jetzt angenommen, ich habe eine schwarze Therapeutin, es ist nicht mal ein Garant dafür, dass sie sich über die rassistische Diskriminierung in der Gesellschaft bewusst ist. Oder ich als Frau kann trotzdem Sexismus in der Therapie reproduzieren. Ne? Und ich glaube, dass deswegen ein Teil ist, eine Therapie zu machen, damit es uns besser geht. Der andere Teil ist, die gesellschaftlichen Veränderungen so gut wir können halt anzuschieben. Aber ich muss auch ganz deutlich sagen, jede Person, die hier zuhört, wenn ihr das Gefühl habt, dass Therapeuten und Therapeutinnen sich nicht... Und wenn ihr sie darauf hinweist, dass es jetzt hier was Rassistisches oder das, ne, das ist was Strukturelles, wenn ihr das Gefühl habt, die Person setzt sich damit auseinander, ist das gut. Wenn ihr das Gefühl habt, die Person ignoriert das und reproduziert das, dann ist das kein Safer Space mehr. Und ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig. Also auch insofern man die Möglichkeit hat, sich die Erlaubnis zu geben, zu sagen, ich bin mir darüber bewusst, ich sehe das und wenn das in meiner Therapie keine Rolle spielt, das ist vielleicht nicht die richtige Therapie für mich. Aber das ist halt auch leichter gesagt als getan, weil wie schnell findet man einen Therapieplatz, ne? Genau.
Ja. Vielleicht, du hast den Satz gerade sehr schön erklärt, warum Identitätspolitik irgendwann scheitern muss, weil genau die Funktion, die einen aufsteigen lassen, das ist jetzt nur nochmal so ein kurzer Nachtrag zuvor, die Funktion, die einen aufsteigen lassen, also die Verhaltensweisen, die einen aufsteigen lassen, du musst die ja adaptieren von einer höheren Klasse sozusagen. Ja. Und da ist es dann am Ende des Tages kein, wie du schon gesagt hast, kein Beweis. Also eine Frauenquote ist kein Beweis dafür, dass ich weniger ausgebeutet werde als Arbeiter oder ja. als Arbeiterin. Eine Frau muss dieselben Mechanismen sozusagen oder dieselben Knöpfe drücken, um da anzukommen, vielleicht noch mehr und muss mehr tun und so weiter und hat es schwer, aber sozusagen die Mechanismen, die Leute aufsteigen lassen, sind immer dieselben und natürlich kann man da als schwarze Person möglicherweise sich unsolidarisch gegenüber anderen schwarzen Leuten verhalten oder als Frau sich unsolidarisch gegenüber anderen verhalten und deswegen, aber das war jetzt nur so ein kurzer Nebengedanke von mir.
Ja, nee, voll, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Ja, vielleicht noch ein Thema, in die Richtung ich noch gehen möchte, ist, was sind denn konkrete Maßnahmen, wo du denkst, die sich bewähren würden, die wirklich die Situation von diesen Menschen, zum Beispiel Angebot von irgendwie Sozialarbeitern in den Vierteln oder sowas in die Richtung, denke ich jetzt, wo wirklich mit sehr leichten Mitteln und vielleicht sogar gar nicht so kostenintensiv schon viel verändert werden kann?
Also ich glaube, man kann an verschiedenen Stellschrauben drehen. Ich bin aber auch, wie gesagt, einfach kein Politiker und kein Aktivist und Schreiber und natürlich versuche ich solidarisch zu schreiben. Ich glaube, wir können es uns oder wir sollten es uns nicht länger leisten, das Wohnen einem freien Markt zu überlassen, das Thema Energiepreise einem freien Markt zu überlassen, sondern da muss einfach der Deckel drauf. Also in erster Linie müsste das eine staatliche Funktion sein, dass die sagt, ey, stopp, so, wir machen einen Stopp. Wie das heißt, ob das Mietendeckel heißt, Mietenbremse oder was auch immer, ist mir völlig egal. Wenn eine Wohnung jedes Jahr 10% Preiserhöhung macht, dann ist es ein riesiges Problem von Umverteilung. Und ein Sozialstaat, der das ernst meint, mit einem Versprechen, dass alle Leute dieselben Chancen haben, der macht sich doch lächerlich, wenn er das nicht angeht. So. Und unsere Aufgabe ist es als Schreibende, als Aktivistinnen, als Leute aus sozialen Bewegungen, ist es irgendwie, das zu skandalisieren und Druck irgendwie auf PolitikerInnen auszuüben, dass sie endlich ihrer Verantwortung gerecht werden. Und ich glaube natürlich, also ich glaube, wir müssen sozusagen zumindest als Anfang in manchen Bereichen des Lebens, die alle betreffen, wenn du jeden Tag pendeln musst, dann ist es natürlich, musst du Teil sein der Befragung, wie man das Pendeln und wie man öffentlichen Verkehr so organisieren kann, dass du davon nicht ausgebeutet wirst. So, warum muss die Bahn jedes Jahr die Pendeltickets erhöhen? Das ist doch scheiße einfach. Also da werden letzten Endes AktionärInnen ausgezahlt und so. Und warum sollen Leute überhaupt Bonis bekommen? Dieses ganze System musst du in Frage stellen. Aber das führt jetzt sehr weit. Also ich glaube, ein paar Bereiche des öffentlichen Lebens sollte man wirklich verschonen davor. Und wenn ich auf meine Familie gucke, und da habe ich neulich ein bisschen drüber nachgedacht, Stichwort Hausaufgabenhilfe. Wir hatten, wie nennt man das denn, ein Jugendzentrum oder so ein Zentrum 700, 500 Meter entfernt und ich bin da nicht hingegangen. Ich bin gar nicht auf die Idee gekommen. Meine Mutter ist auch gar nicht auf die Idee gekommen. Das ist so dieses erlernte Hilflosigkeit. Also wenn man so deprivilegiert ist, dann das lähmt einen auch. Ne? Also wenn ich einen Brief aus dem Briefkasten hole und ich sehe, da steht Finanzamt drauf, dann mache ich den zwar auf, aber es macht gleich so mein Echsengehirn an und ich kann überhaupt nicht mehr klar denken und lege den weg und fühle mich wie ein alter Mann. Und natürlich hätte ich da hingehen können wahrscheinlich und mir irgendwie Hilfe holen können. Aber dieses Hilfe holen ist eben schon zu wenig niedrigschwellig. Und
es herrscht ein Missverständnis darüber, wie niedrigschwellig Angebote überhaupt sein müssen und wie schwierig es für arme Menschen ist, eigentlich bestimmte Angebote, selbst wenn sie physisch nah sind, anzunehmen.
Ja, richtig, genau. Und wenn, um es jetzt mal so ganz runterzubrechen, wenn eine Sozialarbeiterin an unserer Tür geklingelt hätte und gesagt hätte, liebe Frau David, haben Sie Probleme? Was sind Ihre Probleme? Und wie können wir Ihnen helfen? Hat Ihr Sohn Probleme? Hat Ihr Sohn Probleme in der Schule? Kommt Ihr Sohn bei den Hausaufgaben mit? Meine Mutter hätte natürlich gesagt, nein, natürlich kommt mein Sohn nicht bei den Hausaufgaben mit, auch wenn ich sie oft angelogen habe. Hätte jemand an ihre Tür geklingelt und hätte gesagt, hallo, wir sind nicht von der Kirche, wir haben keine Agenda, Sie müssen nicht bei der FDP eintreten oder sonst was, sondern wir sind einfach da, um Ihnen zu helfen und es kostet nichts, dann hätte meine Mutter einfach wahrscheinlich bei 2 oder 3 Punkten Ja gesagt und ich hätte sozusagen ein bisschen mehr Chancen gehabt, irgendwie mit Schritt zu halten, so, weil irgendwelche Fächer wie Mathe, wenn du da einmal verkackst, dann bist du raus. Und ich habe von Anfang an nur verkackt. Und als ich angefangen habe zu verstehen, dass ich verkackt habe und versucht habe, mein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen, das war lächerlich. Da waren die Züge schon, der Zug war nicht abgefahren, der war schon am Endbahnhof angekommen, bevor ich überhaupt zum Gleis gelaufen bin. Also es war also eigentlich schon fast lächerlich, dass ich irgendwie in der 11. Klasse gedacht habe, ich kann das Ruder noch rumreißen im Nachhinein. In dem Moment habe ich es wirklich geglaubt und wirklich ein paar Monate irgendwelche MitschülerInnen haben mir geholfen. Aber es war halt, der Zug war, wie gesagt, schon längst angekommen. Genau, und das ist so eine Sache, wie du schon sagst, so, es kann nicht niedrigschwellig genug sein. Und das ist natürlich auch was. Aber ich glaube, wir tun uns gut daran, nicht so viel nur über den Sozialstaat zu reden, weil wir dann immer vor Augen, also aus den Augen, weil das eine Frage der Perspektive ist, dann verlieren wir aus den Augen, woher denn Ungleichheit wirklich kommt. Und dann kommt Ungleichheit, wenn wir uns das angucken, wir müssen eigentlich Reichtum bekämpfen und nicht Armut bekämpfen. So, weil dann fehlt auch das Geld schon nicht mehr. Und jetzt mit diesem Framing zu gucken, was können, natürlich muss man, kann man irgendwie gleichzeitig gucken, was können SozialarbeiterInnen irgendwie verbessern, wie können die mehr Geld kriegen, um mehr. Wenn du Leute fragst, die in der sozialen Arbeit sind, da gibt es mit Sicherheit Leute, die sagen, ey, wir haben zu wenig Geld. Und natürlich kann man denen mehr Geld zur Verfügung stellen. Das meine ich gar nicht. Aber letzten Endes sind das, auch wenn es drastisch klingt, weil das die Leben von Menschen, von armen Menschen ja tatsächlich verbessert, wenn die mehr Geld bekommen. Aber letzten Endes sind es Symptombekämpfungen. Und wir tun uns gut daran, als linke, progressive, solidarische Bewegung nicht die Hand nach oben aufzuhalten und zu sagen, wir wollen mehr über soziale Themen sprechen, damit ihr in unsere sozialen Fördertöpfe mehr Geld legt, weil das sind letzten Endes Boni, um systematisch nichts daran zu ändern. Wenn Elon Musk 5 Milliarden spendet, ist es mir scheißegal. Solange der Typ seine Milliarden hat, gehören die ihm weggenommen. Ganz einfach. Ende der Durchsage. Und das ist mein Ding so. Wir müssen das mehr skandalisieren, glaube ich, einfach so. Und das ist vielleicht ein sehr langatmiger Schritt, aber irgendwie vielleicht dann der nachhaltigste.
Ich muss da auch dran denken, jetzt mit Elon Musk, mit so Umweltschutz. Menschen, die kein Geld haben, die sollen Zug fahren, weil es umweltschonender ist, aber 5-mal teurer, als mit Billig-Airlines zu fliegen. Aber dass die kein Geld haben und dass so Großkonzerne diesen ganzen CO2-Ausstoß, darüber wird halt nicht gesprochen. Und ich glaube, das ist so ähnlich, ne? Dieses, es geht doch überhaupt nicht darum, die armen Menschen weniger arm zu machen, sondern es geht darum, dass es überhaupt keine Armut gibt.
Und das ist für Medien, wenn ich Interviews gebe, ist es immer so unbefriedigend. Die wollen dann immer von mir so 3 Sofortmaßnahmen. Und natürlich sage ich dann irgendwie Umverteilung, irgendwie Leute, also Bereiche des Lebens irgendwie von einer neoliberalen Logik irgendwie freihalten und so. Aber am Ende des Tages ist das so, ja, es ist so unbefriedigend, sowas zu sagen, weil da so grundsätzliche Logiken ausgeklammert werden, die die Leute alle für gegeben nehmen, weil sie selber so aufgewachsen sind. Aber wenn wir uns die Menschheitsgeschichte angucken, dann ist das jetzt gerade das, was wir alle glauben, was in Stein gemeißelt ist, das ist ein Furz einfach, ne? Also lass uns diesen Furz, lass uns lüften einfach.
Ein Bereich, über den ich auch viel nachdenke, ist, also das ist auch alles natürlich im politischen Spannungsfeld irgendwie, aber ich kann wirklich aus meiner Lebenserfahrung immer wieder sagen, wie viel das bringt, wenn man in seinem kleinen eigenen Wirkungskreis so 2 Stunden in der Woche für irgendwem Nachhilfe gibt, der es vielleicht gebrauchen kann, wenn man irgendwie in der Nachbarschaft sich hilft. Also wir leben ja auch schön alle abgeschottet voneinander in unseren einzelnen Wohnungen und manchmal kennt man die Nachbarn nicht, neben denen man irgendwie 10 Jahre wohnt. Aber da den Kontakt zu suchen, da Hilfe anzubieten, ist, glaube ich, ein sehr effektives, letztlich ja auch politisches Mittel, um kleine Sachen zu verändern. Weil wenn ich war, glaube ich, in meinem Leben wirklich an so einem Punkt, wo es so ein bisschen, ich hätte auch weiter absteigen können, auch in der Schule und sowas. Und nur dadurch, dass mir Leute mit den Hausaufgaben geholfen haben, ein bisschen Zeit gewidmet haben, gesagt haben, hier, wir gehen als Jugendgruppe irgendwie mal ins Museum oder wir sehen andere Kontexte. Ich glaube, das hat mich wirklich, das hat hat meiner Biografie eine Richtung gegeben, von der ich mir nicht vorstellen kann, dass ich sie alleine geschafft hätte. So. Und gerade für Kinder und Jugendliche, so, wenn man irgendwo sich ein bisschen engagieren kann, Leute unterstützen kann, im ganz alltäglichen Bereich ist, glaube ich, auch sehr viel geholfen. Und natürlich sollte das die Politik übernehmen. Ich will gar nicht die Politik aus der Verantwortung nehmen, aber es ist doch, glaube ich, auch nicht zu vernachlässigen.
Voll. Und ich würde da noch anfügen, weil das auch so in linken Kreisen oftmals so eine Sache ist, so ja, aber da jetzt reden wir wieder auf individueller Ebene, man muss die Probleme doch systematisch lösen und so. Ich glaube, was man als Linke vergisst, ist, dass Leute, ich will jetzt nicht diesen Spruch aufmachen von wegen, ah, du bist links und trägst Nike-Schuhe oder so, aber dass Leute, die nicht ein politisches Leben führen, sehr wohl verstehen, dass es einen Widerspruch gibt zwischen einem hohen moralischen Vorstellungen Und wenn sich das nicht auch auf individueller Ebene zumindest in Ansätzen einlöst, dann ist es für viele Menschen, glaube ich, schwer vermittelbar. So, also wenn Bell Hooks sagt, natürlich müssen wir Revolution machen, sie hat es nicht so gesagt, aber sie hat es so gemeint, glaube ich. Oder ich kann sie auf jeden Fall jetzt nicht zitieren, weil ich mir Sachen sehr schlecht merken kann. Aber ich habe das Buch, wo sie über Klasse redet, habe ich sehr gelesen. Aber auch Bell Hooks verteilt um.
Auf die Bedeutung von Klasse heißt das Buch.
Die Bedeutung von Klasse, vielen Dank. Auch eine Bell Hooks hat umverteilt, hat versucht, irgendwie Leute in ihrer Familie zu unterstützen, in ihrer Nachbarschaft zu unterstützen und so. Und das ist eine Ebene, die wird, das ist eine individuelle Ebene und ich verstehe voll, dass man Dinge systematisch verändern muss, aber die, glaube ich, da tun wir gut daran. Und deswegen habe ich mich sehr über deinen Ausspruch gefreut, da tun wir gut daran, nicht zu vergessen, sozusagen, dass das auch im realen Leben, in realen Lebenssituationen, da ist ein Mensch, der braucht Hilfe, ich helfe ihm jetzt in dieser Situation oder dich fragt jemand nach Geld. Das ist natürlich stupid irgendwie, weil das so banale Gründe sind, aber wenn das muss eine Linke auch irgendwie einlösen, dass sie das auch begreifbar macht, sozusagen, dass das auch in ihrem Alltag und in dem Alltag von jedem Einzelnen verankert ist. Dass es irgendwie nicht nur so eine kryptische soziale DNA gibt, sondern dass es auch bedeutet irgendwie ganz konkret, hey, du, Hausaufgabenhilfe und so. Ich bin, glaube ich, leider nicht in der Lage, anderen Kindern beim Hausaufgaben zu helfen. Ich muss dann andere Wege finden, wie ich irgendwie ja solidarisch sein kann mit anderen Leuten, ne, aus meinem Ursprungsmilieu. Genau.
Ja, und ich glaube, das ist ja auch das Rumakademisieren und die ganzen linken Theorien und ja auch sozusagen politische Ideen und Theorien. Aber wir brauchen halt auch, wie helfen wir den Menschen, denen es jetzt schlecht geht, sozusagen.
Es gibt ja Stadtteilinitiativen, Arbeitsloseninitiativen und so weiter. Da gibt es ja schon viel.
Genau, du hattest vorhin das Beispiel, wenn jemand bei euch an die Tür geklopft hätte und das habe ich dann verknüpft mit, du hattest immer das Gefühl, du bist selber schuld und dein ADHS und so. Ich glaube, das ist ja auch nochmal das Ding, wo man auch wieder eine Keyword Imposter Syndrom, dieses ich bin selber schuld oder ich kann das eigentlich gar nicht richtig oder ich verdiene das auch nicht. Wenn man dann von Menschen erwartet, so es gibt doch die Hilfe, warum gehst du denn nicht hin und holst dir die Hilfe, wenn dieses Narrativ von du bist doch selber schuld, dass es dir so schlecht geht, naja klar holt man sich dann halt auch keine Hilfe, ist ja auch mit Scham verbunden.
Ja.
So, und ich glaube, das hatten wir in der letzten Folge, Fabian, da ging es um was ganz anderes, um das Thema Heartbreak, aber wenn man Freunde und Freundinnen hat, die sozusagen, denen es schlecht geht, dass man nicht hingeht und sagt, kann ich was für dich tun, sondern dass man sagt, was kann ich für dich tun? Mhm. Und ich glaube, das passt dazu auch so ein bisschen, ne?
Ja, und es ist schwierig zu navigieren zwischen so, man möchte armen Menschen helfen, aber arme Menschen haben ja trotzdem ein Recht auf ein selbstständiges, selbstgestaltetes Leben so. Also das ist auch, und eben auch gegen dieses Stigma zu arbeiten, dass so Leute irgendwie nicht arbeiten wollen oder nicht ihre Verhältnisse besser wollen, wenn sie bestimmte Angebote nehmen. Sondern man muss sich immer vorstellen, es gibt Gründe dafür, dass bestimmte solche Angebote nicht angenommen werden. Es gibt Gründe dafür. So, die sind dann nicht sichtbar und das ist dann so ein großes Fragezeichen. Aber ich glaube, da kann man für alle Menschen sprechen, dass es auch immer wieder Projekte gibt, wo man sieht, so wenn man bestimmte Dinge anders macht, wenn man auf persönlicher Ebene zum Beispiel hingeht, dass das gut ankommt. Und
Ja, und vor allem zu dem Thema, die wollen gar nicht arbeiten. Ich finde diese Aussage einfach so lächerlich, weil ich mir denke, die Menschen, die so in prekären Verhältnissen leben und die sozusagen zur beherrschten Klasse nach Bourdieu gehören, die Jobs, die die machen müssen und die ja, wie du vorhin auch gesagt hast, körperlich so zerstörerisch sein können, die Leute, die sagen, die wollen gar nicht arbeiten, die machen solche Jobs nicht. Ja. So. Ja. Also, genau.
Und da auch nochmal dieses Wort, was auch, glaube ich, in der Corona-Krise auffällt, dass dieses Wort von systemrelevant.
Ja.
Von systemrelevant, so dass da auch ein ganz großes Missverständnis besteht, was eigentlich Systemrelevanz ist und was Menschen, die prekäre Gehälter bekommen und sich durch ihre Arbeit in prekären Lebenssituationen befinden, eigentlich alles machen, damit der Laden hier quasi flutscht. Und da kann man auch viel Anerkennung auch geben im Alltag. Und,
und wir müssen auch dieses Gespräch darüber führen. Ne? Also wenn ich darüber rede, wie hart das Leben von einem Straßenbauer ist, dann müssen wir trotzdem ehrlich sein und trotzdem sagen, okay, es braucht Menschen, die sowas machen. Ne? Also wir müssen Leute haben, die Straßen bauen. Aber dann muss man ein ehrliches Gespräch darüber führen, wie hoch sind die Kosten? Und die Kosten sind für die Körper von Menschen, die sowas machen, immens. Also es gibt, du kannst keinen findest wahrscheinlich keine 10 HandwerkerInnen in Deutschland, die 45 Jahre lang als HandwerkerInnen gearbeitet haben und die dadurch nicht irgendwelche Probleme haben. Du wirst keine Menschen finden, die nicht irgendwelche chronischen Sehnenscheidenentzündungen haben, die intakte die keine Arthrose haben in den Knien, die intakte Gelenke haben. Du wirst kaum KassiererInnen finden, die nicht Arthrose in den Handgelenken haben. Und dann muss man gucken, okay, wie kann man dem entweder vorbeugen, also wie kann man verhindern, dass die eine so hohe Belastung haben. Und diese Gespräche muss man aber führen. Und wenn man sie nicht führt, dann geht es immer auf den Nacken von den Leuten, die das dann ausbaden müssen. So, es gibt ja Konzepte auch in anderen Ländern, dass man Menschen früher in Rente schickt, weil man anerkennt, dass deren Leben ein hartes Leben ist. Mhm. Und wenn ich jetzt jeden Tag Häuser bauen würde, dann hätte ich einfach ein ungleich härteres Leben, als was ich jetzt habe, indem ich am Schreibtisch sitze und Interviews gebe und Bücher schreibe oder Zeitungsartikel schreibe. Das ist ein härteres Leben. Das kann man einfach nicht miteinander vergleichen. Ein Haus zu bauen ist ein härteres Leben, als das ich jetzt habe. Und ich brauche aber, also nicht ich jetzt persönlich, aber die Gesellschaft braucht Menschen, die sowas machen. Wie kann man es fair bezahlen? Wie kann man denen Respekt geben? Und wie kann man verhindern, dass die Leute chronisch krank werden? Vielleicht muss man Regeln finden, dass solche Leute diese Jobs nicht länger als 10 oder 15 Jahre ausüben dürfen, dass man sie eben daraus rettet, bevor sie chronische Erkrankungen haben oder dass sie früher in Rente gehen oder dass sie eine so hohe Bezahlung haben, dass sie freiwillig entscheiden können, ich höre jetzt damit auf oder ich ziehe durch und habe eben dann Bandscheibenvorfälle, aber ich habe auch so viel Geld, dass ich mir die besten Ärzte holen kann und mir die beste Hilfe holen kann und jedes Jahr 3 Urlaube machen, das ist dann für mich okay. Also jemand, der ein Haus baut, in dem ich wohne, der soll meinetwegen 5-mal, also wenn das klimamäßig irgendwie geht, soll der meinetwegen 5-mal im Jahr in Urlaub fahren. So. Aber dieses Gespräch das wird eben gar nicht geführt. Und deswegen ist es so, und das sollten wir verhindern, wenn wir in einer besseren Gesellschaft leben wollen, weil das ist auch eine Form von Fairness irgendwie, dass man spricht, welches Leben produziert wie viel Stress und wie rechtfertigen wir das kulturell und wie wollen wir uns das leisten? So,
ja,
muss das so sein.
Vielleicht, wenn es für euch in Ordnung ist, auch einfach ein bisschen mit Blick auf die Zeit. Ich könnte jetzt wahrscheinlich noch 2 Stunden länger mit euch reden, aber ich hatte dich das ja auch gefragt, Olivier, genau, ob du vielleicht aus deinem Buch noch was vorlesen möchtest.
Das Kapitel heißt Heil vom Leben. Die Armut, das ganze Umfeld, in dem ich aufwuchs, bestimmte mein Selbstbild und das, was ich mir zutraute, aber auch, was nicht. Sie wies mir einen Platz zu. Mein Denken, Fühlen und Handeln folgte meinen Nöten und meinem Mangel. Manchmal brachte mich das in reichlich absurde Situationen. Es war Osterfeuer und Cyrus und ich liefen im Suff an der Elbe entlang. Wir hatten uns gerade auf einen 5 Kilometer langen Marsch vom Blankeneser Feuer zur Strandperle aufgemacht, einer Bar am Elbufer, wo ein paar Freunde auf uns warteten. Entweder Cyrus oder ich, darüber sind wir uns bis heute uneins, wobei ich mir sicher bin, dass ich es nicht war, knurrte das magische Wort. Hundesohn. 6 Ausrufezeichen. Das Hundesohn galt 2 Typen, die auf ihren Fahrrädern in die Richtung fuhren, aus der wir kamen, dorthin, wo wir mit ein paar Freunden zuvor eine Flasche Wodka Red Bull geleert hatten. Vielleicht hatte einer von ihnen unseren Weg gekreuzt, sodass wir ausweichen mussten, vielleicht musste es aber auch einfach raus. Es dauerte nur Sekunden, in denen dieses Wort zwischen ihnen und uns in der Luft schwebte, bis das Angebot angenommen wurde. Was habt ihr gerade gesagt? Verpiss dich, habe ich gesagt, erwiderten Cyrus oder ich. Ein angespieltes Rededuell, das wir uns mit den Fahrradfahrern lieferten. Man musste nicht lange nachdenken, keine Finger schnipsen, keine Finger nach oben recken, keinen Schnips, Herr Lehrer, ich weiß die Antwort, einfach reinrufen, Attacke. Es wurde heiß. Bremsen wurden gedrückt, Reifen scharrten über den Schotterboden, ein Fahrrad kam zum Stehen, dann das zweite. Wir drehten uns um. Oh nee, sie kommen, gar keinen Bock. Warum musst du nur immer dein Maul so weit aufreißen, dachten Cyrus und ich über denjenigen von uns, der das Ganze initiiert hatte, wer auch immer es nun gewesen war. Was wollt ihr beiden kleinen Wichser, hä? Wollt ihr ein paar aufs Maul? Typ 1 kam auf mich zu, er war größer als ich, älter, kräftiger. Gar keinen Bock. Was willst du, fahr einfach weiter, Mann, kam meine Antwort wie aus der Pistole geschossen. Er sollte nicht gleich wissen, dass ich ganz schön erschrocken darüber war, wie dieses Wort so nahtlos Konsequenzen nach sich zog. Viel zu schnell war er mir zu nahe gekommen. Ich war noch gar nicht bereit, hatte noch keine Spannung in meinem wodka-schwangeren Körper. Seiner Faust war das offenbar egal. In einem Affenzahn kam sie mir entgegen. War es die Schallmauer, die man dort brechen hören konnte? Ich wich aus. Nochmal gut gegangen. Warum hatte er so viel mehr Energie als ich? Ich schlug zurück. Fuck, daneben. Meine Faust, die kein Ziel gefunden hatte, zog meinen Oberkörper hinter sich her und brachte ihn ins Ungleichgewicht. Suboptimal. Er nutzte die Chance und erwischte mich an der Schläfe, aber da spürte ich schon nichts mehr. Ich hatte es geschafft, ihn am Kragen zu packen, und mit der rechten Hand erwischte ich sein Kinn, doch mein Arm hatte zu wenig Kraft. Es war, als hingen Gewichte an ihm. Im Hintergrund sah ich Cyrus mit seinen Kontrahenten herumtaumeln. Beide hatten sich gegenseitig an der Jacke gepackt und hämmerten sich mit der jeweils freien Hand die Köpfe ein. Die Hand meines Gegners schoss gegen meinen Kopf und traf meine Brille. Die Welt um mich herum wurde dunkel und verschwommen, nicht weil ich ohnmächtig wurde, sondern weil es eh schon dunkel war und ich ohne Brille nicht gut sehen konnte. Dass ich betrunken war, macht es nicht besser. Mein System fuhr komplett herunter. Die Boxerei? Egal. Die Welt hatte aufgehört, sich um ihre eigene Achse zu drehen und wartete auf meine nächste Handlung. Denn das, was ich mir da gerade erlaubt hatte, war nicht vorgesehen. Stopp, herrschte ich meinen Kontrahenten an. Meine Brille ist weg, ich muss sie wiederfinden. Panik in der Stimme, Dringlichkeit in der Handlung. Mit einer solchen Autorität werden Hausdurchsuchungen durchgeführt, Revolution eingeleitet, Präsidenten gestürzt. So schnell wie seine Faust meine Brille erwischt hatte, war ich auf allen Vieren angekommen und kroch im Laub vor ihm herum. Es war meine Mutter, die da aus mir sprach, als ich meinen Gegner anherrschte, innezuhalten, damit ich meine Brille suchen konnte. Sie war es, die da auf allen Vieren umherkroch, dort, wo es gerade eigentlich Fäuste regnete. Es war ihre Angst, der ich meine Stimme gab. Schon wieder ist die Brille kaputt, das können wir uns doch nicht leisten, heulte sie in meinem Kopf, nur ihre Tränen, die schafften es nicht bis in meine Augen. Auch ihr weinerlicher Ton schaffte es nicht, sich auf meine Stimmbänder zu legen, doch es war ihr Nachdruck, der alles unterbrach. Wenn man fast nichts hat, kämpft man darum, das bisschen, was am Leib zu erhalten. Auf dem Schulhof hatte ich darum gekämpft, keine Löcher in meiner Hose zu bekommen, oft ohne Erfolg. Sie kämpfte durch mich darum, dass ich beim Skateboardfahren meine Schuhe nicht so schnell abwetzten wie die meiner Kumpel. Und gerade jetzt kämpfte eben ihr Wunsch in mir, nicht auch noch ein neues Brillenglas zu kaufen, aber in dem Augenblick wusste ich das noch nicht. Es war mein Vater, der mich überhaupt erst in solche Situationen brachte. Sein Jähzorn, seine Ungeduld, seine rasende Wut ließen, nachdem sie einmal das Licht der Welt erblickt hatten, alles andere erstarren. Er war es, der in mir sprach, wenn ich Kopfnüsse verteilte, wenn ich mir vor Wut meine Faust an der Wand blutig schlug. Von ihm hatte ich gelernt, so mit Konflikten umzugehen, statt mit Argumenten zu meinem Recht zu kommen. Er hat es mir vorgelebt, hatte seine unkontrollierte Wut immer wieder an mir, meiner Schwester und vor allem meiner Mutter ausgelassen, und ich hatte dieses Verhalten aufgesogen, unwissend, wie zerstörerisch es für mich war. Ich war es. Ich habe mich geschlagen, nicht mein Vater. Und ich war es auch, der aus Angst um seine Brille in dem Moment die Welt anhielt, nicht meine Mutter.
Hast du Lust, uns noch kurz zu erzählen, warum du dir diese Stelle zum Vorlesen ausgesucht hast?
Also wenn ich solche Stellen schildere in dem Buch, das mache ich, glaube ich, gar nicht so oft, dann, weil die eine Funktion haben. Und diese Stelle erfüllt die Funktion, dass man gut versteht, wie meine Sozialisation in mir wirkt. Man soll sich nicht schlagen, man soll nicht in eine Schlägerei geraten. Ist mir ein paar Mal nicht gelungen, nicht in eine Schlägerei zu geraten. Aber in der Schlägerei abzubrechen und vor seinem Gegner, der einem wirklich, ich war schon erwachsen, ich war kein Jugendlicher mehr, vor einem Gegner, der Ende 20 ist, auf dem Boden herumzukriechen und nach seinem Brillenglas zu suchen, ich war natürlich völlig suff, das zeugt schon davon, dass in mir Mechanismen wirken, die von meiner Sozialisation kommen. Wenn du aufwächst und du musst eben immer jeden Euro umdrehen und wenn deine Brille, natürlich als Junge, der sich oft kloppt, geht ständig deine Brille kaputt und natürlich gibt es dann oft Tränen zu Hause. Und das hat so sehr in mir gewirkt, vielleicht auch noch mehr, weil ich betrunken war, vielleicht war ich dann mehr so an meinem, keine Ahnung, küchenpsychologisch gesprochen, inneren Kind oder so. Aber das war einfach, also das wirkt einfach dann so sehr in einem nach, dass es einen offenbar in sozialen Situationen, die völlig absurd sind, wie eine Schlägerei, die ist ja keine alltägliche Situation, bestimmt es offenbar komplett mein soziales Verhalten. Und der Grund, warum ich überhaupt in eine Situation gekommen bin, war, dass ich in meiner Kindheit mit solchen Perspektiven aufgewachsen bin, dass ich gesehen habe, wie mein Vater mit Frust umgeht, dass er in die Tür haut, dass es irgendwie zu Hause häusliche Gewalt gibt. Natürlich bin ich damit aufgewachsen und natürlich hat es mich geprägt. Und nicht nur als Kind und als Jugendlicher. Und deswegen ist auch meine Geschichte keine Aufstiegsgeschichte. Nicht, weil ich mich jetzt nicht, also ich kloppe mich nicht mehr. Aber der Impuls ist immer da. Also meine Sozialisation hat mich so sehr geprägt, dass ich dauernd reflektieren muss, dass sie mich nicht komplett beherrscht. Und das fand ich, konnte ich an dieser Situation ein bisschen irgendwie weniger plastisch darlegen als vielleicht in anderen Situationen. Oftmals muss man ja irgendwie theoretisch was reflektieren. Aber ich habe versucht, in meinem Buch ein, zwei Stellen zu finden, wo ich einfach ganz konkret so Situationen hatte, die mich sehr geprägt haben und die sehr aufgezeigt haben, wie mich ein Aufwachsen irgendwie mit Gewalt, ein Aufwachsen mit psychisch erkrankten Eltern, ein Aufwachsen in Armut geprägt hat. Ja.
Das ganze Buch im Prinzip gibt die an vielen Stellen die Möglichkeit, so eine Topografie, eine Vernetzung irgendwie so begreiflich zu machen, was das mit der eigenen Wahrnehmung macht und dementsprechend auch mit verschiedenen Handlungsmustern und wie das alles ineinander greift. Und deswegen, ich denke auch, das ist ein Buch für alle, weil du es wirklich sehr sensibel und sehr feinfühlig geschafft hast, so Einblick in deine Wahrnehmung der Welt und in deine Möglichkeiten, die du zum Handeln hattest, irgendwie bietet. Und deswegen ganz klare Empfehlung.
Ich finde das total, ist mir gerade jetzt auch erst aufgefallen, als du das nochmal so erklärt hast, auch einfach als Psychologin. Und wir hatten ja vorhin das Thema, die strukturellen oder die soziale Herkunft in der Therapie. Wenn man jetzt mit einem nicht gesellschaftskritischen psychologischen Blick da drauf schauen würde, würde man sagen, klar, du bist das Produkt von deinen Eltern, du hast Teile deines Vaters, du hast Teile deiner Mutter. Man spricht da auch zum Beispiel von Introjekten in der tiefen psychologischen Therapie, also Teile von den Eltern, die wir sehen als Kind und die wir in uns aufnehmen und dann sie selber wiedergeben sozusagen. Aber dass deine Eltern und diese Verhaltensweisen oder Ängste oder was auch immer deine Eltern, die du auch zeigst, gewachsen sind aus deren Struggle und aus deren Vernetzung in der sozialen Struktur und aus der Herkunft und deren Traumata und so weiter. Darüber wird dann halt manchmal nicht mehr gesprochen in der Psychologie. Und ich finde, das wird aber an der Stelle so wahnsinnig gut deutlich, weil es geht nicht darum, mein Vater war gewalttätig und wusste vielleicht aufgrund seiner Herkunft nicht, wie man mit Gewalt umgeht. Deswegen bin ich jetzt auch, tendiere ich dazu, mich zu kloppen, sondern da wird ganz klar gesagt, das ist entstanden aufgrund von, ne, zum Beispiel soziale Herkunft oder wie auch immer. Und das, finde ich, ist halt das Wichtige. Und das schaffst du aber ja komplett, ohne halt rumzupsychologisieren. Und das, finde ich, ist super, super wichtig und war für mich auch so krass faszinierend und bewundernswert, weil man ja manchmal, also ich habe ja auch so ein bisschen so eine Fachblindheit sozusagen. Und ich finde das wirklich riesengroße Empfehlung. Ich war so oft mega krass berührt. Es ist so auch so einfach geschrieben. Ich habe das weggesuchtet irgendwie, ich glaube, in 3-4 Tagen, weil es einfach auch so gut zu lesen ist. Ich fand es ehrlich, ich fand es auch witzig. Also, keine Ahnung, ich finde es ein großartiges Buch.
Ja.
Vielen Dank. Jetzt habt ihr beide die beiden schönsten Interviewenden geliefert oder Gesprächsenden geliefert, die ich an einem Freitagabend vorstellen kann. Vielen, vielen Dank. Ich hatte ein sehr schönes Gespräch mit euch und es war sehr toll, irgendwie zu tauschen.
Wir bedanken uns schön, dass wir über bestimmte Dinge, dass wir mal bestimmte Dinge hier auch mal ausgesprochen haben und den Mut hatten, mal von der Revolution zu träumen.
Also, vielen lieben Dank, Olivier, dass du da warst. Wir senden dir ganz, ganz viel Liebe rüber aus Leipzig und dann, mach's gut.
Ja, macht's gut.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.